Radio Blau.
Ihr seid in der aktuellen Sendung hier bei Radio Blau und wir kommen zum nächsten Thema und zwar zur Fachtagung Runder Tisch Brasilien in Nauenhof hier bei Leipzig am 21.11. Am Freitag geht's los bis zum 23. November. Und jetzt mit mir am Telefon verbunden ist der Fabian Kern. Hallo Fabian.
Hallo, guten Abend.
Guten Abend. Vielleicht kannst du mal ganz kurz den Hörern so erklären, die gar nichts natürlich drüber wissen, wie ich anfangs nichts drüber wusste. Warum haltet ihr denn diese Fachtagung mit diesem Thema ab und was soll sie letztendlich so bewirken?
Also der Runde Tisch Brasilien ist eine Brasilientagung, die jedes Jahr stattfindet in unterschiedlichen Orten in Deutschland. Wir waren vor 2 Jahren, glaube ich, schon mal im Nauenhof auch. Und das wird organisiert von verschiedenen Akteuren aus der Entwicklungspolitik, Entwicklungssolidaritätsbewegung zu Brasilien. Also zum Beispiel Heinrich Böll Stiftung ist dabei, FIAN, aber auch so Missionszentrale der Franziskaner und so. Und die Idee ist einfach, dass die deutschsprachige Zivilgesellschaft mit der brasilianischen Zivilgesellschaft in den Austausch tritt und hier die Themen aus Brasilien auf die Tagesordnung bringt. Letztes Jahr haben wir uns zum Beispiel über die Medien unterhalten in Brasilien. Medien und Gewalt war da das Thema. Und das Jahr davor ging es um die Copa, also um die Weltmeisterschaft natürlich, haben wir uns schon 8 Monate vorher im Prinzip mit beschäftigt, oder einen guten Zeitraum vorher, um auch einen Vorlauf zu haben. Und dieses Jahr geht es eben um den Abschied vom Wachstumszwang. Habt ihr ja in Leipzig mit der Degrowth-Konferenz auch schon einiges gehört zu dem Thema,
nämlich. Genau, genau. Ich habe ja auf eurer Seite gelesen, Brasilien galt mal als Land der Zukunft. Wie genau definiert sich dann so ein Land der Zukunft? Und was braucht es noch außer wirtschaftlichem Wachstum, dass man das so bezeichnen kann?
Ja, also dieser Begriff Land des Zukunfts, das bezieht sich natürlich auf die geopolitische Situation Brasiliens, die eben eine der BRICS-Staaten sozusagen ist, die ein großes Wachstum eben hatten in den letzten Jahren, das schwenkt sich jetzt langsam ab, und die sozusagen aufgeschlossen haben zu diesem exklusiven Club der G7, G8 und dort diese geopolitische Hegemonie der G7, G8-Länder ein bisschen in Frage gestellt haben oder das auch immer noch tun. Was gehört zu einem erfolgreichen Land, wenn jetzt nicht nur Wirtschaftszahlen nimmt, gilt es nämlich gerade herauszufinden an dieser Konferenz. Ist wirklich nur Wirtschaftswachstum der Indikator, über den wir uns unterhalten sollten, oder überhaupt ein Indikator, über den wir uns unterhalten sollten? Oder gibt es da nicht ganz andere Werte und Skalen, wo man Gesellschaften daran sehen kann, ob es denen dort gut geht oder nicht, ob das eine entwickelte Gesellschaft ist oder nicht? Und was steht eigentlich hinter diesem Entwicklungsbegriff? Das wird auch sicherlich spannend diskutiert an diesen Tagen.
Okay, also ganz wichtige Fragen stellen sich da. Eine Frage habe ich nochmal so an Leute, die sich noch nicht so mit Brasilien beschäftigt haben. Welche großen aktuellen Probleme hat denn Brasilien so und vor allen Dingen, welche Auswirkungen und Nachwehen gibt es denn von der Fußball-Weltmeisterschaft 2014, die du ja gerade angesprochen hast, für die Menschen dort im Land?
Ja, also die Fußball-Weltmeisterschaft war natürlich ein großes Ereignis für Brasilien, hat auch in verschiedenen Städten natürlich stattgefunden und da gab es sehr viel Investitionen, sehr viel Geld wurde da reingesteckt, sehr viel Ausschluss auch. Es wurden sehr viele Leute vertrieben von ihren Wohnorten, weil eben dort Straßen gebaut wurden, weil dort das neue Stadion gebaut wurde und so weiter. Die werden auch mit den mit dem Erben dieser WM noch eine Weile zu kämpfen haben. Während der WM ist ja schon eine Brücke eingestürzt in Minas Gerais, die jetzt nachträglich Untersuchungen ergeben haben, zwar im Zuge der WM gebaut wurde aber nicht wirklich fertig und ist dann während der WM noch auf einen Bus gestürzt, wo auch ein paar Menschen ums Leben kamen. Und Grund war die Korruption eines Bauunternehmers, der eben nur einen Bruchteil des Stahls verbaut hat, das er eigentlich hätte tun sollen oder versprochen hat. Und genau bei der Korruption sind wir auch einer bei den größten Probleme Brasiliens. Es ist gerade die Präsidentschaftswahl vorbeigegangen, da war Korruption natürlich auch ein großes Thema. Präsidentin Dilma Rousseff hat sich im ersten Wahlgang knapp durchgesetzt, also auch im zweiten Wahlgang sehr knapp durchgesetzt gegen den Herausforderer. Das heißt, es wird jetzt wieder die dritte Legislaturperiode, oder die vierte Legislaturperiode der Arbeiterpartei geben, die 2003, glaube ich, mit einer sehr großen Hoffnung natürlich an die Macht gekommen ist, mit dem Präsidenten Lula Silva damals. Genau. Aber gerade jetzt gibt es wieder einen Korruptionsskandal, in dem auch die Arbeiterpartei bzw. Dilma Rousseff zu einem bestimmten Teil involviert ist. Zumindest wollen das die konservativen Medien in Brasilien gläubig machen. Dilma hat jetzt an dem G20-Gipfel in Brisbane vergangenes Wochenende eher betont, dass das der bestaufgearbeitetste Korruptionsskandal der Geschichte Brasiliens sein wird und sie daran ein Exempel statuieren will, wie man mit der Korruption umgehen will und soll in Zukunft und wie man die begrenzen soll. Ein weiteres sehr wichtiges politisches Projekt ist die politische Reform Brasiliens. Also Brasilien hat ja eine Militärdiktatur hinter sich, und es gab dort eine Art Transition, nennen wir das, also einen Übergang. Es gab nie wirklich eine Revolution, jetzt irgendwie emanzipatorische Kräfte, die auch mit dem Militärregime abgeschlossen haben und dort wirklich auch Leute zur Verantwortung gezogen haben, sondern es war eine Übergabe. Das heißt, die Leute, die, es gibt ein Amnestiegesetz, die Leute, die Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen haben zu während der Diktatur, werden immer noch nicht zur Rechenschaft gezogen. Jetzt hat die Regierung vergangenes Jahr so eine Wahrheitskommission eingerichtet, wo dann die ein Jahr Zeit bekommen hat, die Wahrheit herauszufinden, und dann soll das Thema abgeschlossen sein. Ich denke, da haben wir in Deutschland mit Vergangenheitsbewältigung ein bisschen anderen Blick drauf, und ich glaube, das ist kein wirklicher Ansatz, der erfolgreich sein kann. Also dieses Erbe der Diktatur, der Umbau der demokratischen Staates und die Bekämpfung der Korruption, ich glaube, das sind die Hauptthemen, die in Brasilien gerade anstehen und vermutlich auch noch ein paar Jahre anstehen werden. Mit der Olympia 2016 in Rio de Janeiro steht übrigens ein weiteres Großevent auf der Agenda sozusagen. Die Olympischen Sommerspiele werden dort kommen, da wird der Vertreibungsprozess in Rio de Janeiro auch nochmal forciert werden, und da werden wir natürlich auch dranbleiben mit der Kooperation Brasilien und den Gruppen, die bei uns Mitglied sind und natürlich zu und mit Gruppen aus Brasilien arbeiten.
Eine Ausrichtung der Olympischen Spiele in den kommenden Jahren, macht das dort Sinn, oder wie siehst du das persönlich?
Das gehört eben auch zu diesem, Weltmachtstreben ist vielleicht übertrieben, aber eben zu diesem Zeigen, Brasilien, wir sind wer sozusagen, die Kandidatur für die Weltmeisterschaft und die Olympischen Spiele, dass sie eben auch so ein internationales Großereignis ausrichten können. Für den Staat Rio de Janeiro bringt das jetzt nicht wirklich viel, also den Bundesstaat. Also da wird eben, es gibt viel Vertreibung. Rio ist ja eine Stadt, die sehr attraktiv ist international, ohnehin schon ein wahnsinnig hohes Niveau hat, was jetzt Mieten angeht und auch sonst Preise für Lebensunterhalt, und der steigt unaufhörlich an im Vorfeld der WM jetzt schon, und zu Olympia wird es nochmal weiter ansteigen. Also in den letzten, ich habe die Zahlen jetzt gerade nicht im Kopf, aber sowas verdoppelt, verdreifacht in den letzten 3 Jahren haben sich die Mietpreise dort, und die Gentrifizierung wird natürlich durch die Olympischen Spiele noch weiter vorangetrieben. Bei der Copa war es ja ein Stadion, das dort stand, das Maracanã-Stadion, das wurde auch reformiert, also wieder aufgebaut sozusagen. Das war jetzt nicht, vorher war da jetzt kein Wohngebiet oder sowas, die haben dann einen Haufen Geld zwar drin versenkt, aber immerhin, jetzt mussten sie direkt dort niemanden vertreiben. Aber für die anderen Sportstätten von Olympia werden natürlich auch wieder Wege gebaut, um von einer Sportstätte zur anderen zu kommen. Und bei dieser Rio-Konferenz 1992, da war ja die Rio+20-Konferenz jetzt vor 3 Jahren, wo sie gesagt haben, wir retten hier die Welt und haben endlich mal ein weltweites Bündnis, das irgendwie sich um Nachhaltigkeit kümmern will. Dort haben sie damals vor jetzt mittlerweile 23 Jahren beschlossen, die Bahia de Guanabara, also eine Bucht, die direkt bei Rio de Janeiro ist, zu säubern, und das ist mittlerweile eine absolute Kloake. Also es gehen über die Hälfte der Abwässer von rund 20 Millionen Menschen, die um diese Bahia rumleben, in diese Bahia de Guanabara, plus die ganzen Industrieabfälle, die Petrobras mit seiner Ölindustrie sind da drin.
Okay, lass mich mal ganz kurz diesen Punkt noch mit aufnehmen. Du kennst dich ja wahnsinnig aus mit Brasilien, scheint mir so auf jeden Fall, und weißt da auf jeden Fall auch über die aktuellen Umweltverschmutzungen dort so ein bisschen Bescheid. Wir haben gerade eben, du hast eingangs gesagt, du hast über die Arbeiterpartei PT und Dilma Rousseff gesprochen, die jetzt wieder neu im Amt bestätigt wurde. Wie sah es denn in den letzten, in der letzten Amtszeit von Dilma Rousseff so aus? Was hat die Partei für den Umweltschutz getan? Und wie sieht es aktuell eigentlich aus mit der Abholzung des Regenwaldes dort? Und welche neuen Regelungen könnte es da in Zukunft geben? Oder gibt es da irgendeine neue Entwicklung in dieser Hinsicht?
Es gab jetzt gerade eine Untersuchung von dem Ministerium in Brasilien, das gesagt hat, dass die CO2-Emissionen durch Abholzung enorm zurückgegangen sind. Also es gibt weniger Brandrodung anscheinend, aber gleichzeitig hat die Regierung vor 2 Jahren, glaube ich, war das, ein Waldgesetz erlassen, das viele sagen, dass die Entwaldung sozusagen wieder vorantreiben könnte, beziehungsweise den Schutz des Waldes schwieriger macht. Also es ist so eine gespaltene Angelegenheit. Das war ja auch im Vorfeld der Wahlen, die Kandidatin Marina Silva ist ja damals auch ausgetreten aus der Arbeiterpartei, ist schon ein bisschen länger her, weil sie eben diesen Kompromiss nicht mehr gehen wollte zwischen wir wollen auf Wachstum hin und wollen Wirtschaftswachstum generieren und koste es, was es wolle, und den Konflikten mit der Umwelt, mit Umweltschützerinnen, auch vor allem mit indigenen Gemeinschaften, Quilombola-Gemeinden. Das ist natürlich dieser große Konflikt rund um Belomensche, ein riesen Staudammprojekt, das sie bauen wollen. Außerdem gibt es nach Tapajós auch noch ein Staudammprojekt, und das vorangetrieben wird. Und jetzt haben sie auch gerade Tiefseebohrungen geplant. Also da sind sie gerade alle dabei, die Gelder zu verteilen, die durch dieses sogenannte Presal, so heißt das Ölfeld, frei oder erwirtschaftet werden sollen. Aber es fragt sich eigentlich niemand, ob man dieses Öl vielleicht auch einfach in der Tiefsee lassen sollte, um nicht solche Sachen zu riskieren wie bei der Deepwater Horizon, obwohl, und jetzt bei diesem Erdölexploration wird es noch sehr viel tiefer gehen. Also die wagen sich dort wieder ein Gewässer vor, wo es sehr risikobehaftet ist, das Erdöl abzubauen, aber irgendwie geht alle nur, haben nur Dollarzeichen im Kopf und denken darüber nach, wie man denn die Gelder verteilen könnte.
Mhm. Und anders sieht es die Regierung dort auch nicht.
Nö, die Regierung, die ist voll in diesem Diskurs, in dieser Diskussion mit drin. Wohin mit den Geldern? Und dann sagt sie halt, letztes Jahr gab es starke Proteste auf den Straßen und dann hieß es, okay, wir werden dieses Geld für Bildung ausgeben. Also einer der Devisen war ja Bildung auf FIFA-Niveau und Gesundheitsversorgung auf FIFA-Niveau. Und daran, das ist so die Antwort der Regierung, okay, dann nehmen wir dieses Geld, das aus dem Erdölgeschäft kommt, und packen es in Bildung zum Beispiel. Aber es gibt keine Debatte darüber jetzt, ob man dieses Erdöl irgendwie drin lassen sollte. Sie haben auch gerade angekündigt, dass sie zum ersten Mal mit selbst angereichertem Uran ihren Atomreaktor Angra 1 füttern wollen nächstes Jahr. Bei der nächsten Befüllung sozusagen des Reaktors wird er mit selbst angereichertem Uran bestückt. Ich meine, bisher haben sie unter anderem auch angereichertes Uran aus Deutschland bekommen. Es ist überall eine Schweinerei, wo es stattfindet, aber es ist eben nicht so, dass sie sich jetzt völlig abgewandt hätten von ihrem Atomkurs auch. Angra 3 wird auch weitergebaut, das Atomkraftwerk. Natürlich gibt es auch Investitionen in alternative Energien, also in Windkraft zum Beispiel gab es gerade eine große Ausschreibung und auch Solarenergie, aber trotzdem ist es eben nicht so, dass jetzt ein Atomausstieg dort irgendwie absehbar wäre oder sowas. Und mit Presal, mit der Erdölforderung, sind sie auch ganz vorne mit dabei.
Das hört sich für mich alles andere als gut an. Da gibt es also sehr, sehr viele Probleme und deswegen auch den runden Tisch Brasilien. Lass uns nochmal ganz kurz über den 21. November, am Freitag geht's los, nochmal ganz kurz reden. Welche Gesprächspartner werden dort mit da sein in Nauenhof? Und wann geht's dann los? Und wie kann man sich vielleicht noch da irgendwie beteiligen oder einbringen?
Ja, also die offizielle Anmeldungsfrist ist eigentlich vorbei, aber wenn jetzt Leute aus Leipzig und Umgebung sagen, sie würden gerne an einem Tag oder an ein paar Tagen vorbeikommen, das ist kein Problem. Schwierig ist dann immer, wenn jemand übernachten will und so, aber schreibt uns einfach an info@kooperation-brasilien.org. Findet ihr auch, wenn ihr das in die Suchmaschine eurer Wahl eingebt, zum Programm. Wir haben mehrere Gäste aus Brasilien dort. Eröffnen wird das wird die Tagung mit dem Plenum am 19.30 Uhr, am Freitag, den 21. Von Sonja Fleury, die ist von der Fundação Getúlio Vargas aus Brasilien und wird dort mit Christina Di zum Lateinamerika-Institut in Berlin über das Mythos von Wachstum und Entwicklung sprechen. Die ganze Konferenz ist zweisprachig gehalten, also für Leute, die entweder Deutsch oder nur Portugiesisch können, die können auch dort teilnehmen. Wir haben eine Simultanverdolmetschung, da können alle, soll niemand ausgeschlossen sein auf jeden Fall. Dann am Samstag, also am Freitag gibt es nur dieses Plenum und danach noch so einen informellen Austausch, der oftmals natürlich auch sehr spannend ist, weil dort Leute aus ganz Deutschland oder aus dem deutschsprachigen Raum zusammenkommen, die zu Brasilien arbeiten. Dort gibt es auch super Kontakte zu knüpfen, wenn man jetzt irgendwie vorhat, entweder ein Projekt zu unterstützen oder bei einer Kampagne mitzuarbeiten oder so. Mhm. Am Samstag geht es dann weiter mit einem Plenum, wo so eine Bilanz gezogen werden soll. Bilanz Zukunft nach 12 Jahren Arbeiterpartei. Da gehen wir so ein bisschen auf das ein, was wir vorhin angesprochen haben. Jetzt hat die EPT wieder die Wahl gewonnen. Wo soll es denn jetzt hingehen? Und eines der Foren, die dann über den Tagesablauf, also zwischen 11 und 16 Uhr stattfinden. Da gibt es verschiedene Foren und eins der Foren beschäftigt sich zum Beispiel auch mit den brasilianischen sozialen Bewegungen. Wo stehen die heute? Das ist so ein bisschen die Frage eben auch, die PT ist ja Anfang des Jahrhunderts mit großer Unterstützung von sozialen Bewegungen an die Macht gekommen, an die Regierung gekommen und dann gab es natürlich viel Korruption. Ne? Die sozialen Bewegungen haben gesagt, okay, wir haben es ja jetzt geschafft und wir kritisieren jetzt mal die Regierung nicht so stark, weil sonst reden wir ja sozusagen unseren politischen Gegnern das Wort und das ist ein sehr schwieriges Verhältnis zwischen sozialen Bewegungen und Regierung. Darum dreht sich das Forum 3. Im Forum 2 geht es um Jugendprotagonismus in Brasilien. Also was gibt es dort für Initiativen gegen Politikverdrossenheit? Da ist der Jonas Vollmer von der Uni Freiburg dort. Der hat dort Studien durchgeführt, Interviews geführt mit Jugendlichen in Brasilien. Und die waren natürlich auch eine große Basis dieser Proteste, die letztes Jahr das Land in Aufruhr versetzt haben. Im Forum 1 mit der Sonja Fleury, die eben die Tagung am Freitag auch schon eröffnet, geht es um den Aufstieg in die Mittelschicht. Also wie sehen die gesellschaftlichen Transformationsprozesse in Brasilien aus? Ist es wirklich so, dass sie eine große, breite Mittelschicht bildet? Und was charakterisiert die in Brasilien? Brasilien. Beim vierten Forum geht es um lokales, solidares Wirtschaften, Wachstum konkret in Brasilien und Deutschland. Dort werden Leute, VertreterInnen der, zwei VertreterInnen der Landlosenbewegung Movimento Sem Terra, also die MST-Bewegung dort sein. Ich habe auch Leute eingeladen von der solidarischen Landwirtschaft Rote Beete in Rote Rübe in Leipzig, in der Nähe von Leipzig. Genau. Mal gucken, ob die auch vorbeikommen. Müssen die Antwort, die E-Mail nochmal schreiben. Die Landwirte haben oftmals wenig Zeit, sich mit E-Mail zu beschäftigen, aber vielleicht kommt ja jemand. Und im fünften Forum geht es um Buen Vivir, eine Alternative aus Südamerika. Das ist ja eher ein Konzept, das in der Andinenregion geboren ist oder dort sehr verbreitet wird, in Ecuador vor allem. Und wir haben dort den Thomas Fatheuer, der sich da sehr gut auskennt, und der wird ein bisschen ja den vielleicht kontinentalen Rahmen ein bisschen bilden. Also nicht nur auf Brasilien beziehen, sondern auch ein bisschen gucken, was passiert denn sonst mit Bewegungen, progressiven Bewegungen in Lateinamerika, okay, in Südamerika, wie hat es dort was mit zusammen?
Sehr gut, sehr, sehr viele fachkompetente Menschen damit am Start auf jeden Fall. Wer sich darüber noch informieren möchte, der kann das natürlich tun. Du hast es zwischenzeitlich schon mal gesagt, unter www.kooperation-brasilien.org findet da weitere Informationen dazu. Fabian, wir haben jetzt nicht mehr wirklich viel Zeit hier in der Sendung, deswegen muss ich das so ein bisschen kürzen an dieser Stelle. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du mal bereit warst für ein Gespräch und was über den Runden Tisch Brasilien erzählt hast vom 21. bis zum 23. November hier in Nauenhof bei Leipzig. Und da wünsche ich euch für diese Fachtagung ganz, ganz ja, tolle Ergebnisse und viele begeisterte Menschen, die da mitmachen, auf jeden Fall.
Alles klar, vielen Dank für die Möglichkeit, das Land zu genicken.
Kein Problem, Kooperation hier zwischen Radio Dreieckland und Radio Blau. Schöne Grüße an dieser Stelle nach Freiburg und einen schönen Abend wünsche ich dir noch.
Vielen Dank, gleichfalls an alle Hörerinnen und Hörer auch.
Danke. Tschüss, das war der Fabian von Radio Dreieckland.